Ich lese jetzt aus dem alttestamentlichen Liederbuch, den Psalm 42. In diesem Lied kommt die große Sehnsucht des Menschen nach Kontakt mit Gott zum Ausdruck. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Und jetzt erinnert sich der Liederdichter an die Zeit, wo er mit vielen hinaufgezogen ist, nach Jerusalem den Gottesdienst zu feiern im Tempel. Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst, wie ich einherzog in großer Schar, mit ihnen zu wallen, also eine Wallfahrt zu machen, zum Hause Gottes, mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. Was betrübst du dich, meine Seele? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir, darum gedenke ich an dich, aus dem Land am Jordan und Hermon, vom Berge Misar. Deine Fluten rauschen daher, und eine Tiefe ruft die andere, alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Am Tage sendet der Herr seine Güte, und des Nachts singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens. Ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich dränget? Es ist wie Mord in meinen Gebeinen, wenn mich meine Feinde schmähen und täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Was betrübst du dich, meine Seele? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Amen.
Es geht ums Leben. Es geht ums Überleben. Es geht ums Leben mit Gott. Um das Überleben durch ihn. Darum dieser starke Ausdruck, schreit meine Seele. Ich weiß nicht, ob in Ihnen es schon mal so war. Schreie nach Gott. Nach der Begegnung, nach der Beziehung, nach der Erfahrung mit ihm. Nach der Bestätigung seiner Gegenwart. Dem Beter des Psalms war das überlebenswichtig. Und es ist gut, dass es solche Psalmen gibt, solche Worte in der Bibel gibt, wo die Beter, die Glaubenden ehrlich sind. Zu sich selber. So steht es in meinem Gottesverhältnis. So stehe ich zu Gott. Und auch untereinander. Nichts ist verhängnisvoller als eine fromme Maske, weil sie den geistlichen Tod verdeckt. Darum ist es gut, dass es solche Psalmen gibt. Was sagt der Beter? Wie stimmen wir ein? Wie stimme ich da hinein? Ein erster Gedanke. Der Beter sagt, und ich sage das auch, mein Verhältnis zu Gott ist bedroht. Ihr es nicht? Ist Ihr Verhältnis zu Gott nicht bedroht? Der Beter drückt es aus, ich sehne mich nach dem Angesicht Gottes. Er ist mir so ferne. erscheint mir so ferne. Ich bin am Hermon, einen kleinen Nebenberg, den Misa. Die weiteste Entfernung, die man in Israel vom Tempel haben konnte, drückt er aus. Ob er wirklich da war, ist die andere Frage. Ich bin so weit weg von Gott, der Begegnung mit ihm, dem Jubel, dem Dank, der Freude, dem Lob. Und ich will das nicht hinnehmen. Darum schreit meine Seele zu Gott. Darum geht es mit mir Tag und Nacht. Mein Gottesverhältnis ist nicht in Ordnung. Meine Gottesbeziehung ist zerstört. Wodurch? Er sagt es nicht genau. Aber er schildert diese Bedrohung. Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht. Weil man mir täglich vorhält. Wo ist nun dein Gott? Wo ist der, an den du glaubst, der dir hilft, der doch der Allmächtige ist? Wo ist er? Das bedrohte Verhältnis kann man hinnehmen. Das verdrohte Verhältnis zu Gott. Man kann es beschwichtigen. Oh ja, irgendwie, irgendwann kann sich beruhigen. Der Beter sagt es, unruhig ist meine. Ich komme nicht zur Ruhe, weil ich mit Gott nicht im Klaren bin. Weil er mir innerlich so weit weg ist. Weil so viel erstorben ist. Das macht mir Unruhe. Wissen Sie, wenn Sie ein Auto haben und hören ein Geräusch während der Fahrt, das nicht zu einem normalen Motorgeräusch und sonstigen Abläufen der Räder und dergleichen gehört, dann werden Sie unruhig. Mir geht es wenigstens so. Und dann werden dann die Finger heiß und schwitzt so an den Händen. Kennen Sie das? Ja, das Ding, irgendwann geht das Ding gleich nicht mehr. Oder und diese Unruhe verwandelt sich in einem Gang zur Werkstatt, wenn es nicht aufhört, das Geräusch. Und wenn Sie unruhig sind, wenn wir unruhig sind über unser Gottesverhältnis, das ist manchmal so, als würden wir mit einer klappernden Kiste, die nur noch auf zwei Pötten läuft und wo die Bremse nicht funktioniert, unser geistliches Leben leben, als wäre nichts. Unruhig ist meine Seele, dürstet nach Gott. Es schreit, es hört keiner, aber ich in mir schreit es. Der Beter lässt es uns hören, lässt uns daran teilhaben, an dieser Unruhe, die ihn bedrängt Tag und Nacht. Mein Verhältnis zu Gott ist bedroht. Natürlich kann nur das Verhältnis bedroht sein, das schon mal da war. Aber es gibt auch noch ein anderes Sehnen. Bei denen, die das tiefe Gotteserlebnis noch nicht hatten, ach, wenn es dich gäbe, wenn ich dich in dir, in deinem Angesicht einmal begegnen könnte, wenn ich eine Begegnung hätte mit dir, danach sehne ich mich. Aber auch dieses Sehnen ist bedroht von der Vernunft und von den Grenzen, die wir uns setzen, und ist verschüttet vom Tand der Welt, der um uns ist, an Bildern und Werten und Gerede und Getue und Gemache. Und jeder trägt in sich die Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies. Das Zweite. Mein Denken an Gott macht mir Not. Mein Verhältnis zu Gott ist bedroht. Mein Denken an Gott macht mir Not. Täglich ist das vor mir. Wo ist nun mein Gott? Wir alle haben neben dem, was wir uns gegenseitig mitteilen, was wir sagen, was wir schreiben, haben wir noch einen anderen Raum des Austauschs und des Umgangs mit dem, was in uns ist und um uns ist. Der Beter sagt, darum gedenke ich an dich und ich will mein Herz ausschütten bei mir selber. Bei mir selber, nicht vor dir, Gott. Das gibt's auch an anderen Stellen. Er will sich erst einmal selber sagen, was geht denn in mir im Blick auf mein Gottesverhältnis vor? Wie denke ich über Gott? Bei Tag und bei Nacht. Sein Denken ist so, dass es ihnen schmerzlich ist und zu Tränen führt. Ich weiß nicht, ob jemand unter uns schon mal darüber geweint hat, über sein mittelmäßiges Gottesverhältnis. Ich muss mich auch darüber besinnen, wie ernst es mir ist. Aber mein Denken an Gott macht mir Not. Weil das, was ich von Gott denke, oft nicht stimmig ist. Gejubelt haben wir, frohlocken und dankenbar in meinem Herzen. Jetzt ist die Luft raus. Jetzt ist das alles nicht mehr so. Wir kennen wohl mehr oder weniger alle Tage, Stunden, Zeiten, wo uns das Gottesverhältnis wertvoll, wichtig, voller innerer Kraft war, Freude. Wir kennen auch Stunden, wo es so ist, dass der Beter sagt, daran kann ich nur noch denken. Jetzt bin ich dir so ferne wie am Hermon. Auch wenn ich hier sitze, bin ich dir ferne. Der innere Dialog ist nicht für diesen Beter des 42. Psalms, der 43. gehört ja auch noch dazu, ist nicht wie ein sich am Schopf aus dem Sumpf ziehen, sondern dieser innere Dialog will ihn davor bewahren, dass eine Weiche gestellt wird im Denken, dass keiner mitkriegt. Eine Weiche gestellt wird im Denken. Und diese Weiche heißt, zu Gott hin oder von ihm weg. Das stellt sich in unserem Innersten, in unserem Denken von Gott, in unserer inneren Auseinandersetzung mit unserem Leben, mit unserem Glauben, mit unserem Vertrauen, mit unseren Erfahrungen, mit unseren Enttäuschungen. Da stellt sich diese innere Weiche. Ich will mein Herz ausschütten. Ich stehe zu dem, wie es in mir aussieht und ich drücke es aus, ich benenne es und gebe damit dem, was in mir ist, eine Richtung. Ich habe es einmal erlebt, eine Frau kam zu mir, deren Sohn todkrank war, doch bald darauf gestorben ist. Und sie sagte, es geht in mir Tag und Nacht um. Wie kann Gott das zulassen? Was ist das für ein Gott, der schon Kinder sterben lässt? Und was habe ich getan dazu, dass solche Strafe über uns kommt? Es war der innere Dialog, den sie aussprach. Und in diesen ausgesprochenen Dialog hörte ich, merkte ich diese Frage und die Weichenstellung. Kann ich an diesen Gott noch glauben? Oder muss ich Ihnen Ade sagen? Sie hat das Erstere getan und hält bis heute an diesem Gott fest. Ihr Mann hat das Andere getan und ist bis heute Gott ferne. Weichenstellung, die in unserer inneren Einstellung beginnt. diese Weichenstellung, dieser innere Dialog, dieses Denken an Gott. Können wie Fluten sein, die über mich hergehen. So sagt der Beter. Deine Fluten rauschen daher und eine Tiefe ruft die andere und alle deine Wasserwogen. Und das kommt von dir, das kommt von dir. Wie kannst du das wollen und zulassen? Daran denke ich und habe Schwierigkeiten. Und kann nur immer sagen, warum hast du mich vergessen, sagt er. Warum lässt du in mir die Freude, die Lebensfreude, wie einen Bach versiegen? Und den Schrei, meine Seele dürstet nach dir, unbeantwortet? Lässt du ihn unbeantwortet? Das Denken an Gott macht mir Not. Aber in seinem Denken findet er eine Ausrichtung. Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir, gibt er zu und sagt es Gott. Darum denke ich an dich. Nicht darum verweigere ich dich, darum löse ich mich von dir. Nein, ich brauche dich ja. Ich komme nicht klar mit dir, aber das wird nicht besser, wenn ich dir weglaufe. Darum denke ich an dich. Darum denke ich an dich, auch wenn ich weit weg bin. An Hermon auf diesem Berg Misa. Wenn die Fluten rauschen und wenn die Wasserwogen über mich hergehen. Ich denke an dich. Ich stelle die Weiche zu dir hin und nicht von dir weg. Das unklare Gottesverhältnis wird zur Zuwendung, zur erneuernden Zuwendung zu Gott. Was betrübst du dich, meine Seele? Bist so unruhig in mir. Harre auf Gott, harre auf Gott. Wie lange, wie viel, wie verborgen wir das bedrohte Gottesverhältnis mit uns gehen lassen, das ist unsere Not oder unsere Hilfe. Vieles wird viel zu lange verschleppt, hingenommen. Mittelmäßigkeit und Halbmäßigkeit. Das Gottesverhältnis muss nicht jeden Tag so sein, wie es hier schildert, mit Frohlocken und Danken und Feiern. Das könnte erzwungen sein und unecht sein. Das Gottesverhältnis hält aus, hält durch, hält auch die Tiefen durch und die Wasserfluten durch. Darum das Dritte, mein Vertrauen hält fest an Gott. Mein Vertrauen hält fest an Gott. Ich gedenke an dich. Und dann sagt er, auch wenn ich Tag und Nacht traurig bin, weil etwas nicht klar ist, nicht stimmig ist, aber deine Güte ist da, mit der rechne ich, auf die vertraue ich. Und Güte ist Raum zum Hineintreten. Güte ist Angebot zur neuen Begegnung. Güte ist Ort, wo man sein darf. Am Tage sendet der Herr seine Güte. Und jetzt spüren wir schon eine Verwandlung. Und des Nachts singe ich ihm. Ich weiß nicht, ob Sie heute Nacht ihm gesungen haben. Ich nicht, ich habe gebetet. Aber es wäre auch für den Partner, wenn man einen hat, schlecht, wenn er also nebenher liegt und man singt plötzlich, ich habe nun den Grund gefunden. Dieses Singen ist ein inneres Aufnehmen der Wahrheiten Gottes, die wir in den Liedern haben. Und wenn Zweifel kommen, wenn Anfechtungen kommen, wenn Verdorren inner uns ist, das der Seele, singet, singet. Manche sagen, ich kann nicht singen, da drin kann jeder singen. Und wohl dem, der Lieder kennt, die er nicht erst zum Gesangbuch aufschlagen muss, sondern auch bei Nacht singen kann. Ich bete zum Gott meines Lebens, sagt er dann. Er ist mein Fels. Er ist mein Fels, heißt es. Ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Es ist ein ganz, ganz tiefes Geheimnis und etwas unsagbar Wichtiges. Die Warum-Frage zu stellen, ohne den Fels unter den Füßen zu haben, lässt uns versinken im Sumpf der Verzweiflung und Verzagtheit. Du bist Fels und ich frage, warum? Beides gehört zusammen. Und ich kann dieses Warum fragen und muss dieses Warum fragen, aber ich stehe gehalten, getragen von dir. Unser Gott ist ein ewiger Fels. Und dann auf diese Aussage, auf dieses Bekenntnis sagt er, warum hast du mich vergessen? Warum ist es so traurig? Warum bedrängt mich mein Feind? Ich gründe mich auf dich. Ich bete zum Gott meines Lebens. Ich lasse dich nicht. Ich lasse nicht von dir los. Ich lasse dich nicht. Du wendest dich mir zu. Ich lasse dich nicht. Du segnest mich denn. Und das hören wir jetzt. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ein Choral von Johann Sebastian Bach, eine Motette. Weil du mein Gott und Vater bist, so weiß ich, dass mich nicht vergisst dein väterliches Herz. Ich bin ein armes Erdenkind, auf Erden keinen Trost ich find. Ich lass dich nicht, du segnest mich denn.
Thank you.
Du segnest mich, denn ich lasse dich nicht. Wie schnell, wie leicht lassen wir's zu harren. Dreimal kommt in diesem Psalm, einschließlich des 43. Harre auf Gott. Bleib ausgerichtet, bleib erwartend, bleib voller Spannung. Du weißt, wo allein herkommt, was kommen kann. Bleib offen für ihn und frei für das, was er tut und wie er es tut. Segen ist Zuwendung Gottes. Die Bibel drückt das aus mit Angesicht. In diesem Psalm kommt das ganz oft vor, wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue. Das Angesicht ist das Organ der Kommunikation, der Zuwendung. Wenn man jemand anschaut, die Augen in Gang, wenn man jemand hört, werden die Ohren gebraucht. Wenn man mit jemand redet, ist er munter. Wenn die Bibel vom Angesicht Gottes redet, meint sie, du darfst erfahren, ich wende mich dir zu. Für jeden wieder anders. Aber ich wende mich dir zu. Und wem ich mich zuwende, der ist unter meinem Segen. Meine Seele dürstet nach dem. Dürstet danach, dass diese Zuwendung geschieht. Und darum schreie ich und erfahre, dass noch ein anderer mit mir schreit. Mitten in einem Gottesdienst hinein schreit, verunsichernd, Unruhe stiftend. Aber das, was er sieht, muss er herausschreien. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. So schreit Jesus am Laubhüttenfest, mitten in die Festgemeinde hinein, die das Wasser von der Siloa-Quelle gebracht hat, zum Zeichen, Gott gibt in der Wüste Wasser. Ich gebe es. Wenn da dürstet, der komme zu mir. Anders können wir nicht. Meine Seele schreit und ich komme zu ihm, Jesus. Ich erkenne, was in mir ist. Mein innerer Dialog. Er soll nicht von dir wegführen, sondern zu dir hin. Und mein Vertrauen hält an dir fest. Denn ich werde ihm noch danken, dass er mit seinem Angesicht, meinem Angesicht Hilfe und mein Gott ist. Amen.